Einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört Insert Moin, ich bin Amano, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute natürlich wieder mit einem famosen, wunderbaren Gast. Der ganz, ganz tolle Fritz ist zu Gast. Guten Morgen, Christian, du bist von der GameStar und von GameTube und dich muss man, glaube ich, nicht mehr groß vorstellen. Moin.
Hallo Manu, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ein ganz, ganz tolles Spiel heute im Gepäck. Kommt heute raus für PC, Xbox One und PlayStation 4. Nennt sich The Search, also nicht die Suche, sondern mit URG geschrieben, Surge. The Search heißt so viel wie irgendwie, wenn so eine Flut kommt oder wenn irgendwas überladen ist. Und das passt ja auch ganz gut zum Thema, oder?
Ja, es geht um einen Vorfall in einer Sci-Fi-Firma oder Hightech-Firma, wenn man das so sagen will. Creo heißt die. Und da ist irgendwas passiert am Anfang des Spiels. Man weiß nur nicht so richtig, was da eigentlich passiert ist. Denn man wacht auf, hat einen Exosuit auf sehr, sehr gemeine Art und Weise an den Körper gebohrt bekommen und steht auf einmal im Spiel, das in seinem Stil sehr sich an den Souls-Spielen orientiert.
Ja. Absolut. Also ich meine, inzwischen ist dieses Souls-Genre ja schon fast sowas wie man bei anderen Spielen irgendwie auch über Metroidvania bezeichnet und so weiter. Also ja. Es gibt aber auch keine bessere Bezeichnung. Wenn man sagt irgendwie, es ist Souls-artig, dann weiß irgendwie jeder auch sofort, was gemeint ist. Man stirbt sehr oft. Man hat ein klassisches so Third-Person-Action-Kampfspiel und jeder Gegner kann dein Ende bedeuten und wenn du stirbst, verlierst du irgendwie Erfahrungspunkte. Also so diese ganzen Grundzutaten, was ein gutes Souls-Spiel ausmacht, was ja zum Beispiel auch Nioh jetzt aufgegriffen hat in letzter Zeit, hat Deck 13 nett zusammengerührt, in ein Sci-Fi-Setting gepackt und zu einem völlig neuen Spielerlebnis entwickelt, finde ich. Also es hat mit den klassischen Souls-Spielen ja sehr wenig zu tun, wenn man jetzt mal von der Mechanik absieht.
Also so weit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. Ich finde, das ist ähnlich wie Nioh eine interessante Interpretation dieses Ansatzes. Ich finde immer noch sehr wichtig bei Souls-Spielen diesen Aspekt mit dem Speicherpunkt. Also du gehst zum Speicherpunkt und die Gegner sind wieder da. Also ja. Das Nicht-Clearen des Levels finde ich immer noch eine Sache, die bei den Souls-Spielen irgendwie im Kern des Ganzen steht. Und die Elemente sind ja dabei. Und natürlich drehen sie am Kampfsystem so ein bisschen. Es gibt vertikale und horizontale Schläge, die im Grunde genommen die leichten und schweren Schläge sind. Es gibt echt viele Kombos. Also je nachdem, welche Waffe man benutzt, gibt es überraschend viele Kombo-Möglichkeiten, die nicht erklärt werden, sondern die man ein bisschen rausfinden muss. Ich habe zum Beispiel eine Vibro-Klinge und wenn ich mit der nach links ausweiche, also nach links einen Ausweichschritt mache, dann kann meine Figur zwei so Pirouetten hintereinander drehen mit dem Schwert. Nach rechts geht das nicht. Also so eine Sache muss man rausfinden. Was ist denn deine Lieblingswaffe bis jetzt?
Ich habe so eine riesen Klinge, auf die Cloud von Final Fantasy VII, glaube ich, sogar neidisch wäre.
Ach, ist das vom ersten Bossgegner?
Ja, genau, vom ersten Bossgegner gedroppt. Und seitdem habe ich die durchs Spiel durchgeschleppt, habe immer mal wieder andere Waffen auch probiert. Es ist ganz typisch. Also es gibt kein Klassensystem in The Search, sondern die Waffe und die Art des Anzugs, die du trägst, definiert so ein bisschen, ob du jetzt eher eine schwere, langsame Waffe-Klassenart führst, also das wäre dann quasi so die zweihändige Waffe quasi als Äquivalent, oder ob du so eine Art Fäustlinge anziehst mit so Feuerflammen, das ist dann eher wie so ein Schweißgerät, sieht es aus, weil es ist ja alles so ein bisschen industriell, eigentlich sind die ganzen Waffen eher Werkzeuge, weil wir ja Maschinenarbeiter sozusagen sind, und das ist dann eher so der schnelle Katana-User. Und das greifen sie ganz gut auf. Und das meinte ich auch mit, sie verfrachten es in ein komplett neues Setting. Also es spielt sich so wie ein klassisches Souls-Spiel, aber halt diese ganze Thematik mit diesem Industriecharakter, wir sind im Sci-Fi-Setting, alle haben Exosuits an, dadurch fühlt sich das schon irgendwie sehr, sehr unterschiedlich an, finde ich, von der Atmosphäre.
Ja, das total. Ich war ein bisschen überrascht, dass es vom Scope, also von der Größe, nicht umfangreicher ist. Es ist ja im Grunde genommen wirklich nur das Gelände von Creo. Ich hatte ursprünglich erwartet, dass es irgendwie vielleicht doch ein bisschen größer ist, aber da war ich auch bei Lords of the Fallen damals eher überrascht, dass das alles sehr kompakt ist von der Größe der Spielwelt, aber man braucht natürlich trotzdem eine ganze Weile, um da durchzukämpfen, weil die Kämpfe halt anspruchsvoll sind. Und was ich total mag, ist dieses Verwinkelte und immer wieder einen Rückweg zu finden. Also ein Stück vorwärts zu kämpfen und dann öffnet sich irgendwo eine Tür und du stehst wieder an der Sicherheitsschleuse oder an dem Sicherheitsraum und hast wieder eine Abkürzung entdeckt. Das finde ich total cool, das macht mir voll Spaß.
Und das finde ich, da passt es auch, dass es halt alles auf diesem Firmengelände spielt. Mhm. Also Creo ist so ein großer Konzern. Der Firmengründer, das ist alles so eine sehr eindeutige Anspielung auch auf so einen Apple-Konzern.
Ja.
Also im ganzen Gelände laufen dann auch immer so selbst ablaufende Firmenpräsentationen, wo dann die neuen Werkzeuge präsentiert werden. Und da steht da auch immer so ein Mega-Hipster irgendwie vorne auf der Bühne und präsentiert die dann so, it's amazing und our new product und so weiter. Und dann werden auch immer so Interviews geführt mit dem Firmengründer und die Prämisse ist eigentlich total geil von dieser Firma, dass Creo kein so ein Waffenkonzern oder sowas ist in der Art, sondern das ist eine Firma, die sich dem Umweltschutz verschrieben hat. Also die Polarkappen schmelzen und die Umweltkatastrophe ist am Eskalieren und der Firmengründer, so ein Visionär wie halt Steve Jobs, sagt, ich habe hier eine Möglichkeit gefunden, die erinnert so ein bisschen an so Fracking, was bei uns heutzutage so stattfindet. Wir schicken Raketen in den Weltraum mit so Chemikalien und die reparieren die Erdatmosphäre wieder. So. Und da wollen wir jetzt gar nicht tiefer eintauchen, das ist so ein bisschen quasi die Lore, die im Hintergrund steht, aber dadurch hat man auch immer so einen Aspekt noch so von, okay, das ist jetzt diese Firma und die macht es und das ist nicht so der klassische Bösewicht, der da einem irgendwie gegenübersteht. Es gibt keine Dämonen ja und nicht so diese klassischen Gegner, sondern man kämpft dann im Endeffekt, man weiß ja die ganze Zeit nicht, warum man jetzt da irgendwie so nach so einem Blackout und was die Katastrophe ist. Also irgendwas ist passiert, du wachst auf, du weißt nicht, was los ist, aber es wird nicht erklärt mit einer Amnesia, sondern es ist einfach ganz klassisch dein erster Arbeitstag. Mhm. Und in dem Moment, wo du wieder aufwachst, ist auf einmal um dich herum eine Katastrophe passiert und du weißt aber nicht, was los ist. Aber irgendwie verhalten sich die Mitarbeiter auch komisch. Also die Menschen, die in Exosuits stecken, die wirken so, die bewegen sich auch so ein bisschen zombiehaft. Also man hat so das Gefühl, oder auch die Maschinen, die halt so Drohnen, die rumfliegen, dass irgendwas die Kontrolle über die erlangt hat. Und das dann gleichzeitig noch so rauszufinden, neben der tollen Spielmechanik, ist so ein bisschen der motivationstreibende Faktor dann auch. Wenn man halt das Setting mag, gell? Das liegt, glaube ich, nicht jedem.
Wollte ich auch gerade sagen, also man muss schon ein bisschen auf diese Welt stehen. Na klar, man muss halt irgendwie ein bisschen Fan von Souls-ähnlichen Spielen sein, im Grundelement, und man muss natürlich auch ein bisschen frustresistent sein, weil diese Spiele, ja, die sind immer ein bisschen frustrierend, obwohl ich finde, dass das Spiel deutlich leichter ist als jetzt ein Bloodborne oder ein Dark Souls, weil man durch diese Modifikation der Anzüge, die man so hat, viel so ein bisschen rumtricksen kann. Also man kann manche Gameplay-Situationen gut umgehen, dadurch, wie man sich ausrüstet. Das finde ich total gut, dass das geht.
Wir können ja mal ganz kurz ist. Ganz kleines Beispiel, genau. In einem konkreten Fall. Man hat einen Exosuit, der 8 Slots hat. Also man levelt sich dann halt so auf und dann kann man so Module einbinden. Und ich glaube, sowas meinst du, gell?
Genau.
Und wenn man jetzt das Gefühl hat, bei dem Gegner komme ich irgendwie mit meiner Lebensenergie überhaupt nicht klar, kannst du dir Module einstecken, die wie Heiltränke sozusagen funktionieren. Also ich habe das dann eben auch oft gemacht an solchen schwierigeren Stellen, dass ich gesagt habe, okay, dann baue ich mir halt mehrere Module ein, die mir auf Tastendruck meine Lebensenergie wieder herstellen. Und dann habe ich die Stelle eben so gemeistert, indem ich mir halt 6 Lebenselixiere quasi mitgenommen habe, die mich heilen. Und als die Phase vorbei war, habe ich das wieder rausgemacht und habe mir zum Beispiel wieder Module eingebaut, die mir mehr Ausdauer geben oder mich länger sprinten lassen oder.
Da will ich ganz kurz noch mal eine andere Kombination als Beispiel nur mal, wie man das machen kann. Es gibt natürlich auch Module, die einem mehr Erfahrungspunkte geben, also sehr viel so, was im Hintergrund passieren kann, wie du schon gesagt hast, mehr Lebenspunkte, mehr Ausdauer und so. Aber es gibt auch andere aktive Module noch. Und mein Lieblingsmodul ist eins, dass die Energie, die man im Anzug sammelt, wenn man kämpft, da lädt sich so eine blaue Energieleiste auf, die kann man umwandeln, entweder in einen Finisher-Move, mit dem man Gegnern ja Körperteile abtrennt und damit auch deren Waffen und Rüstungsteile erhält, oder in eine Drohne, die Energie überträgt und dann kann die irgendwie einen stärkeren Laser verschießen oder so ein, ja, mit so einem Magnet Gegner anziehen, oder, was ich eben sehr, sehr cool finde als Funktion, also die Energie umwandeln kann in Lebenspunkte. Und das benutze ich halt im Kampf total viel und bin jetzt gerade an so einer Stelle, wo ich dann auch deutlich mehr Energie mit jedem Schlag bekomme. Und auf einmal spielt sich das Spiel auch sehr anders. Also es ist wirklich, ich habe ein paar Sachen umgedreht in meinen Modifikationen. Plötzlich habe ich ein ganz anderes Spielgefühl, weil ich 2-3 Mal zuschlage und schon ist mein Energiebalken voll und ich kann diese Energie benutzen, um entweder die Magnetdrohne zu starten oder eben meinen Lebensbalken wieder hochzupushen. Und so ist es ein ständiger Druck, am Gegner zu bleiben, den Gegner zu schlagen, und sich nicht,
weil die
nicht
Energie so, auch wieder abnimmt, genau, wenn man eben nicht
lässt,
mehr.
Genau, das stimmt, genau. Die lässt nach und sich nicht so wahnsinnig zurückzuziehen. Also es hat gibt durchaus so einen leichten Druck im Kampf, was sehr angenehm ist. Und ich mag diese Spielerei mit diesen Mods total. Also ich finde, das ist ein tolles Kernelement neben dem eigentlichen Kampfsystem, was auch ein schönes Detail hat, nämlich, wie gerade schon angesprochen, die Möglichkeit, den Gegnern so Körperteile abzuschlagen. Dazu zielt man tatsächlich mit dem rechten Stick, also ich habe es größtenteils mit dem Gamepad gespielt, mit dem rechten Stick auf ein Körperteil, auf den Haupt, auf den Torso, auf die Arme, auf die Beine, auf den Kopf, auf die Waffe. Und wenn man die abschlägt, dann kriegt man diese Waffen oder diese Blaupausen dafür. Und dann gibt's noch den Unterschied zwischen Teilen am Körper, die gepanzert sind und die nicht gepanzert sind. Und klar, wenn man einen ungepanzertes Körperteil ins Visier nimmt, dann hat man den Gegner natürlich schneller besiegt. Ein gepanzertes Teil verbraucht mehr Energie, hält länger durch, aber man kriegt dann auch mehr Schrott raus und den Schrott wiederum braucht man, um sich selber hochzuleveln. Also es ist immer so ein Abwägen die ganze Zeit und das finde ich total cool.
Und es ist auch so eine taktische Überlegung im Kampf, weil wenn der jetzt besonders stark ist, dann ziele ich ja, wie du schon gesagt hast, eher auf die ungepanzerten Teile normalerweise. Aber es wird ja auch in der Lore des Spiels ganz toll erklärt. Das ist ja kein klassisches Loot-System. Also im normalen Spiel haust du halt ein Skelett kaputt und findest 3 Münzen. Mhm. Ja, das Einzige, was du hier kriegst fürs Erledigen, ist im Endeffekt die Erfahrungspunkte. Das ist Altmetall. Das kannst du einfach einsetzen, um dir, um ganz normal aufzuleveln. Das sind quasi die Seelen aus den Soul-Spielen oder die Erfahrungspunkte. Und die lässt du ja auch liegen, wenn du stirbst. Die kriegst du immer für jeden erledigten Gegner. So, aber wie du schon gesagt hast, die Teile, wenn du jetzt einen Teil siehst, zum Beispiel eine Kopfrüstung, die du unbedingt haben willst, dann musst du diesen Kopf auch angreifen. Und das Spiel arbeitet dann auch mit so einem True-Hit-System, nennen sie es, glaube ich, die Entwickler selber. Das heißt, es wird auch geguckt, du kannst zwar da anvisieren mit deinem Analogstick, aber du musst auch trotzdem treffen. Das heißt, wenn du jetzt auf den Kopf zum Beispiel zielst und den haben willst und du machst die ganze Zeit aber nur horizontale Schläge auf den Bauch, dann wird dieses Teil auch nicht genügend Schaden bekommen haben, um es abschlagen zu können. Ja. Also auch auf solche Kleinigkeiten muss man dann achten. Und das Geile ist halt auch, dieses Loot-System ist unglaublich motivierend, weil das erste Mal, wenn du einen Teil abhackst, dann findest du erstmal nur eine Blaupause und um das dann zu produzieren, musst du wieder zurück in die Werkstatt. Das sind so diese Save-Points, wo sich dann auch die Gegner wieder resetten. Das heißt, man hat zwar einerseits so ein bisschen so ein Grinden, dass du immer mehr Teile finden willst, dann gehst du nochmal raus, drehst nochmal eine Runde quasi und suchst nach den Teilen, was du haben willst, weil du dann auch so dieses Diablo Prinzip hast, dass du ein ganzes Set zusammen haben willst. Also es gibt dann eben verschiedene Hersteller. Ein Goliath-Set zum Beispiel ist jetzt halt, was weiß ich, besonders stark und hat dann als Bonus, ich sage jetzt mal irgendwas, dass du einen Elementschutz zum Beispiel hast. Also ich habe jetzt gerade einen Set-Bonus, dass ich zum Beispiel durch Säure laufen kann und dann nicht mehr so starken Schaden bekomme. Ach, oder cool. Wenn Gegner mit Feuerwerfer auf mich zukommen, dass ich dann deutlich weniger Schaden nehme. Ja. Und den Bonus kriegst du aber erst, wenn du das Set komplett hast. Und das ist total motivierend, finde ich, zusammen mit diesen Modulen dann so rum zu experimentieren und die eigene Spielweise anzupassen. Oder eben den Charakter auf deine Spielweise hinzu deichseln, dass es dir besonders gut liegt.
Ja, das ist das Spiel wirklich wahnsinnig flexibel. Ich habe zum Beispiel ich bin immer noch mit der ganz leichten Rüstung unterwegs, obwohl ich alles andere schon habe und auch hochgelevelt habe zum Teil. Aber ich nehme die halt noch, die ganz leichte Rüstung, weil mir die einen Geschwindigkeitsbonus gibt, wenn meine Lebenspunkte voll sind oder fast voll sind, dann bin ich halt noch schneller. Und so, also ich kann halt echt sehr, sehr, sehr schnell zuschlagen und richtig Gegner, ja, stunnen, wenn ich gute Kombinationen und so benutze. Und das macht mir totalen Spaß, gerade mit dem Vibro-Schwert. Was ich an diesem ganzen System so angenehm finde, das klingt jetzt in der Beschreibung recht kompliziert mit, man muss abwägen und man muss das irgendwie alles einstellen und dann muss man anvisieren und tralala. Es ist im laufenden Spiel, mal von der Anfangsphase abgesehen, sehr, sehr unaufdringlich. Man kann das alles benutzen und ab und zu benutzt man es auch, weil man sagt, hey, ich will von den Teilen noch ein bisschen was haben, um den Rüstungsteil hochzuleveln. Aber ganz oft brauchst du es auch nicht unbedingt. Also es drängt sich nicht so wahnsinnig auf. Man kann das auch alles spielen, ohne diese ganzen Sachen zu benutzen. Und man kriegt auch dann immer noch zufällig ein paar von den Rüstungsteilen raus, solange man Gegner ab und zu mal mit einem Finisher erledigt. Also es ist jetzt nicht anstrengend in dem Sinne. Also das
nee, ist man muss nicht so diese Statistiken wälzen, gell? Aber es wirkt im ersten Moment so. Also die erste Stunde, wenn man das erste Mal dann irgendwie an dieser Basisstation ist und dann erklärt bekommt, hier kannst du deine Rüstungsteile produzieren, wenn du die Blaupausen hast und hier hast du dein Gesamtübersicht, dann erschlägt sich ja erstmal der Screen. Gell? Also, was hier und jedes einzelne Teil und hier noch 20 Punkte extra. Das wirkt viel datenlastiger, sage ich jetzt mal, als es im Endeffekt dann im Spiel wirklich so ist. Das ist ein ganz guter Punkt, den du da bringst. Ja.
Also wer zum Beispiel letztens Nioh gespielt hat, der hat deutlich mehr Diablo-Elemente in Nioh drin und deutlich mehr Loot, weil es gibt dann auch nicht so wahnsinnig viel Ausrüstung. Also man sieht dann
Nioh hat Gegner, dich ja zugeschissen mit Ausrüstung.
Genau, das war ja da bist du ja nach einer Mission bist ja irre geworden und bist erstmal durchs Menü gegangen. Ist auch cool, aber auf eine andere Weise. Und bei The Surge ist es tatsächlich so, du siehst einen Gegner und erkennst auch sofort, was hat denn der für eine Rüstung? Weil es jetzt nicht 1000 Rüstungsarten gibt, sondern du siehst sofort, okay, ist das eine leichte Linux-Rüstung, ist das eine Goliath-Rüstung, ist das eine Liberator-Rüstung und dann weißt du auch ungefähr, das ist eher ein Tank-Charakter, das ist eher einer, der schnell angerannt kommt und so. Also das optische Feedback von diesem ganzen System funktioniert super, funktioniert richtig, richtig toll.
Und das Geile ist auch eine Waffe, die du abschlägst, die kannst du sofort benutzen. Und das wollte ich vorhin noch sagen, auch dieses Abschlagen ist ja nicht einfach nur eine Mechanik, die einfach so gameplaymäßig überlegt wurde, so was können wir anders machen als die Souls-Spiele, sondern das ist ja auch in der Lore sogar irgendwie verankert. Wir befinden uns ja auf einem Firmengelände und viele so in den Kommentaren unter so YouTube-Videos und so haben dann gesagt, hey, warum hebt nicht einfach irgendjemand eine Waffe auf? So typisch US-Gedanke, weißt du? Warum ballern die nicht? Also das ist ein Schwertspiel im Science-Fiction quasi. Man benutzt ja nur Werkzeuge. Ja. Und das wird ja auch ganz gut erklärt, weil auf dem Firmengelände, wir bewegen uns die ganze Zeit auf diesem Cryo-Gelände. Also sowohl, da sind dann so Biolabore, durch die man läuft und dann hat man ein großes Außenareal, wo dann auch so eine Showtribüne ist und Gewächshäuser. Und also ist trotzdem sehr abwechslungsreich und dann eben auch sehr in den Katakomben quasi dann so Fließbänder und Maschinen und da ist dann richtig dreckig und schmutzig und Security-Bereich und so weiter. Aber warum sollen da Waffen erlaubt sein? Also die einzige Waffe, die es wirklich tatsächlich im Spiel gibt, sind die Elektroschlagstöcke von dem Sicherheitsdienst.
Ja, und die Flammenwerfer und die Drohnen. Und
die Flammenwerfer sind ja eigentlich auch ein Werkzeug.
Stimmt, ist eigentlich auch ein Werkzeug. Die Drohnen haben tatsächlich richtig Laser.
Genau,
also zum Schießen. Das gibt's wirklich.
Und das finde ich ganz toll erklärt, um den Satz noch zu Ende zu führen. Deswegen gibt's aber auch diesen Security-Schutz, dass eben jeder Exosuit ein Schutzsystem installiert bekommt, wenn der Träger eines Exosuits quasi stirbt oder wenn erkannt wird, hier ist gerade irgendwie ein Kampf, dann wird ein EPM-Signal oder EPS, wie heißt das, EPM-Signal, also quasi so ein elektromagnetischen EMP-Signal, genau, so heißt es, durch den Suit gejagt, um die Teile unbrauchbar zu machen, damit eben Diebstahl kein Faktor ist auf diesem Gelände. Und so wird es erklärt, dass man es eben halt vorher abschlagen muss vom Hauptsystem, bevor der Träger dann wirklich tot ist. Das finde ich irgendwie so nett, dass sie sich auch innerhalb dieser Welt überlegt haben, warum das Sinn machen könnte, das so zu hantieren.
Dazu muss man jetzt aber sagen, also das ist kein Storyspiel. Also die Story, findet sehr im Hintergrund statt und bleibt da auch über weite Strecken und klar, es gibt so ein bisschen Environmental Storytelling, es gibt dann so Graffiti, die irgendwelche Sachen andeuten.
Cool, ja.
Und dann geht's auch um irgendwie so ein bisschen so eine Murder-Mystery-Geschichte. Ich bin noch nicht durch, ich weiß es nicht genau.
Es ist eher so die Lore im Hintergrund.
Man kann sehr viel entdecken in der
und später im Spiel gibt's dann auch so ein paar Kleinigkeiten, die dann auch. Also es ist eigentlich mehr so, es wird nicht so richtig erzählt, sondern es ist halt eher so, man kann viel entdecken, was zu dieser Katastrophe geführt hat und auch so. Dieses Fracking, was ich so angedeutet habe, das ist natürlich auch ein bisschen umstritten. Ja, also immer wenn jemand sagt, so er rettet die Welt, kann man das ja auch aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Und das wird schon auch aufgegriffen, aber du bist ja nicht der Hauptcharakter, der dafür verantwortlich ist, sondern du wachst ja einfach auf in dieser Welt und findest raus, was los ist und willst ja eigentlich nur überleben. Und deswegen ist es schon, wie du gesagt hast, so sehr im Hintergrund. Aber wenn man möchte, kann man aus dieser Welt schon auch was sich rausziehen aus dieser ganzen Thematik.
Wir verraten jetzt mal nicht, glaube ich, wie man in dieser Welt ankommt, aber für alle, die das Spiel starten werden, da gibt's am Anfang auch gleich noch eine sehr schöne Überraschung, die die ganze Figur noch mal ein bisschen in einen anderen Kontext setzt und ihr Abenteuer da rein. Was wir aber verraten können, ist, dass die deutschen Sprecher sehr cool gewählt sind, finde ich zumindest. Ja. Die Hauptfigur wird von dem Sprecher von Matt Damon vertont, der es gibt eine verhältnismäßig wichtige Frau, die drin vorkommt, das ist die Sprecherin von Sigourney Weaver, wenn ich das richtig gehört habe. Und es gibt auch so ein paar Nebenfiguren. Wie gesagt, diese Begegnungen sind alle nicht so wichtig. Aber unter anderem ist auch eine Nebenfigur bei, die einen unglaublichen Dialekt noch so mit drin hat. Ich weiß nicht, ob das Berlinerisch sein soll. Aber selbst für mich als Berliner war das absoluter Overkill. Aber ich fand es ein bisschen charmant, dass es da halt wirklich auf die Spitze treiben mit dieser Figur. Das ist alles, finde ich, echt schön gemacht. Also für eine deutsche Version klingt das auch gut und
hochprofessionell passt. Auf jeden
also
Fall.
Ja. Richtig gut. Generell, ich finde die Technik wirklich gut. Also ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Besonders auf dem PC, wenn man dann halt noch so zusätzliche Anti-Aliasing-Optionen zuschalten kann, weil es sehr, sehr viele kleine Details gibt, wo man so ein bisschen Gefahr läuft, dass es ein bisschen flimmern kann überall. Und man wird es auch nicht ganz los. Aber gut, wenn man 4K spielt, dann sicherlich schon, aber den Rechner habe ich nicht. Aber es sieht sehr schön aus. Es hatte erstmal ein sehr stimmungsvolle Beleuchtung, es hat schöne Details in der Umgebung, klar, immer natürlich in diesem Setting, aber es passt alles gut zusammen. Die Animationen finde ich sehr gut.
Hey, die Kampfanimationen sind Butter. Also jede Waffe hat auch einen komplett anderen Rhythmus. Also wenn du so diese schnellen Fäustlinge-Waffen hast, hat er so coole, wie du schon gesagt hast, so Pirouetten und springt irgendwie auf den Feind los und hämmert auf ihn ein. Und dann wechselst du die Waffe zu so einem Schlagstock, so ein richtig, so einen langen Stick. Am Anfang ist halt wirklich nur so eine Rohrstange, die irgendwo rumliegt. Und auch die ganz schweren Waffen, wenn die dann so beidseitig irgendwie da geführt werden, das sieht grandios aus. Also ich finde, die Kampfanimation, da konnte ich mich nicht satt dran sehen. Das war echt klasse. Ja, das
ist auch cool. Was mir da ein bisschen gefehlt hat im Nachhinein, also beim Spiel ist mir gar nicht so aufgefallen, aber so in den Pausen ist mir natürlich ein bisschen eingefallen. Ich hätte, glaube ich, doch gerne die Option, im Spiel schnell auf eine zweite Waffe zu wechseln, weil das geht nicht. Also man hat immer eine Waffe, wenn man ins Menü geht, wo das Spiel übrigens tatsächlich pausiert wird, also ist ja nicht Standard in dieser Art von Spiel. Es wird hier wirklich pausiert, wenn man die Pause anmacht und man kann sie auch immer anmachen. Und dann kann man die Waffe manuell im Menü wechseln. Aber es ist jetzt nicht so, dass man eine Taste drückt und dann zieht er vielleicht die Zweitwaffe. Das hätte ich manchmal noch ganz cool gefunden, weil ich vielleicht manchmal diesen schnellen Wechsel zwischen einer schweren, langsamen Waffe hin zu meinem recht schnellen Schwert oder zu so diesen kleinen Klingkrallen, die man da so hat. Das ist so ein bisschen so im Detail so kleine Sachen, wo ich sagen würde, das hätte ich ganz cool gefunden.
Ja, ist aber wahrscheinlich vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung, weiß ich jetzt nicht.
Ja, das kann durchaus sein.
Ja. Aber wie gesagt, man kann sie trotzdem jederzeit wechseln. Man kann die nicht nur in der Basis wechseln, genau. Und man kann die Waffen natürlich auch noch upgraden, falls es vorher nicht klar wurde. Also mit diesen Erfahrungspunkten musst du dir halt überlegen, rüste ich meine Grundwerte auf und steige im Level. Damit schaltet man eben auch neue Modulplätze frei. Und man braucht auch diesen Grundlevel vom Exosuit, um so diese Abkürzungen dann freizuschalten. Also da gibt's dann immer wieder so Schaltanlagen, wo dann irgendwie ein Aufzug deaktiviert ist. Und wenn du dann eben einen gewissen Grundlevel erreicht hast, dann kannst du diesen Aufzug wieder aktivieren von der anderen Seite und kannst ihn dann von beiden Seiten benutzen. Und dann hast du dadurch auch immer wieder so diese klassischen Abkürzungen, um zu dieser Basisstation zurückzukehren. Weil du ja eben dadurch, dass wieder alles spawnt, wenn du dann zum Zwischenboss oder zum Levelboss irgendwie rennen willst, dann musst du nicht wieder komplett durch den gesamten Levelbereich durch, sondern kannst dann halt eben auch den direkten Weg gehen, den du dann entdeckt hast. Zu diesen Nebencharakteren noch, die sind zwar toll synchronisiert, aber was ich da wirklich vermisst habe, dass die so blass und also es gibt keine Nebenquests. Also das ganze Spiel lebt eigentlich von dem, okay, in das nächste Areal kommen, den nächsten Boss machen, coole Ausrüstung finden, aufleveln und halt irgendwie genießen, wie jetzt diese neue Atmosphäre da ist. Also gerade wenn man dann zum Beispiel in diese Biolabore läuft oder so, ist eine ganz andere Atmosphäre, wie das halt auch bei Nioh oder so ist, wenn man dann in einem völlig anderen Bereich ist mit diesen Wasserleveln und so weiter. Ja, also das kriegen wir schon hin. Aber die Nebencharaktere, die sind völlig Banane. Also wie gesagt, die reden zwar lustig, aber es gibt dann so eine Nebenquest, dass dann mal so ein verzweifelter Mitarbeiter sitzt, der dann irgendwie sagt, er hat irgendwie seine Tochter mit ins Büro gebracht und die ist irgendwo in seinem Büro und er hat keinen Kontakt mehr zu ihr und dann kannst du natürlich auch losgehen und die suchen, aber so der eine sucht dann seine Medikamente, also die sind so belanglos, diese Quests. dass ich da auch gar keinen großen Anreiz hatte, die zu machen. Und dann habe ich mal einer geholfen, habe ihr irgendwie ganz viel Zeug besorgt und habe nichts dafür bekommen. Und dann war ich erst recht sauer.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen eine vertane Chance. Es ist ein bisschen typisch für diese Art von Spielen, dass da kaum so klassische Aufgaben drin sind. Es gibt ja auch keine Abweichung vom Kern-Gameplay in irgendeiner Weise. Mhm. Es gibt keine Rätsel oder sowas. Also es ist ein reines Kampfspiel. Es gibt
das Rätsel ist ja quasi die Abkürzung zu finden.
Genau, den Weg finden, das ist quasi die Herausforderung. Aber ansonsten ist jetzt so kein Wechsel im Gameplay drin. Hat mich bis jetzt aber auch nicht so gestört. Erwarte ich bei dieser Art von Spiel aber auch nicht. Muss man tatsächlich sagen. Wäre tatsächlich für die Zukunft dieser Art von Spielen mal noch eine Sache, wo sie sich weiterentwickeln können. Weil jetzt haben wir ja quasi, so langsam haben wir so einen Grundstock an dieser Art von Spielen. Mhm. Die Kernelemente sind ungefähr klar. Jetzt fangen halt die Entwickler an zu variieren und andere Settings zu gehen, andere Sachen auszuprobieren, Details auszuprobieren. Und da kann es tatsächlich noch besser werden. Allgemein in diesem Genre. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen wegen dem Loot-System und wegen dem Upgrade-System, was ja einfach auch wichtig ist. Es gibt ein kleines Detail, was die ganze Sache ein bisschen beschränkt, dass man nicht ewig lang einfach in alten Gebieten grinden kann. Das kann man zwar machen, um seine Kernenergie hochzupushen und seine Kernausrüstung, aber die Rüstungen oder die Waffen, die kann man dann ab einem bestimmten Punkt nur noch mit hochwertigeren Materialien auf die nächste Mark-Stufe bringen. Und die findet man wiederum dann nur wirklich in weiterführenden Gebieten. Also man wird dann schon irgendwie ein bisschen gepusht. Man kann aber trotzdem immer noch ewig diese klassische Runde drehen, um seine Kernenergie hochzupushen. Damit bringt man aber zum Beispiel nicht seine Lebenspunkte hoch oder seine Grundausdauer. Das geht alles über die Mods.
Ja, also ein Punkt steigt immer, wenn man dann aufsteigt. Also ein bisschen geht's schon hoch. Aber im Endeffekt habe ich mich auch gefragt, ich habe dann irgendwann die ganzen 8 Mods frei gehabt und dann hatte ich auf einmal recht wenig Motivation, da den Grundlevel noch höher zu machen. Es gibt so ein paar versteckte Areas, wo ich dann auch quasi, wenn du ganz am Anfang Areal bist, da gibt's gleich so eine Station, die verlangt irgendwie von dir, glaube ich, 75 Kernenergie oder 55 oder sowas. Ja. Und 45 ist quasi der erste Checkpoint, wo du alle 8 Slots frei hast. Also eigentlich danach musst du nicht mehr groß hochleveln, aber um solche Secret Areas quasi zu finden, dann kannst du noch hochleveln. Aber eben so ein bisschen geht dann die Lebensenergie, der Grundfaktor geht noch hoch, aber es ist nicht so gravierend. Also da hast du völlig recht, da lohnt sich's mehr, das in die Ausrüstung und in die Mods zu stecken. Aber ist ja auch clever gemacht, dass du dann halt eben nicht grinden kannst. Also dadurch kriegen sie es auch hin, die Balance einigermaßen fair zu halten. Apropos Balance, ich finde auch die Gegnervielfalt, die wirkt im ersten Moment bei solchen Spielen ja immer, ja, die sind halt alle in ihren Exosuits. Aber wie du schon gesagt hast, man erkennt ja auch optisch sehr gut, wie unterschiedlich die sind. Also ob da jetzt der Tank vor dir steht und es gibt dann auch so Maschinen, was weiß ich, so Art Wachroboter, die dann rumlaufen.
Mhm. Diese dreibeinigen,
ne? Ja, genau. Oder also auch die so einfach nur mit so einem Hebearm, die wirklich einfach wie nur so Kontrollbots irgendwie rumlaufen. Den kannst du ausweichen, du kannst sie aber auch angreifen. Aber wir müssen dringend noch über die Bosse und die Zwischenbosse reden, weil die sind ja auch sehr speziell in diesem Spiel.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Idee, die mich immer ein bisschen an diese Szene aus Terminator 3 erinnert, wo hier dieser weibliche Terminator dann die ganzen Maschinen für sich kämpfen lässt. Und ein bisschen so ist das auch bei The Surge, das eigentlich verhältnismäßig normales Arbeitsgerät, sowohl als Hauptboss als auch als Zwischenboss, dann den Spieler angreift. Es gibt zum Beispiel gleich im ersten Areal so einen versteckten kleinen Mini-Boss, der ist,
das ist so. Man sieht ihn zwar so, aber man muss da nicht unbedingt hin.
Man muss da nicht hin, genau. Man kann da rangehen und wenn man weiß, wie man den erledigt, erledigt man den auch echt schnell. Aber der kann einen auch trotzdem ganz schön erwischen. Und das ist im Grunde genommen nur so ein, ich weiß gar nicht genau, was ist denn das? Das ist wie so eine
Wie so ein Bagger im Endeffekt, oder?
Also ein Bagger im Grunde genommen, stimmt. Also wirklich ein Werkzeug. Und das ist auch mal eine schöne Abwechslung, denn der normale erste Boss ist sogar noch ein klassischer Spieleboss, das ist so ein Wachroboter. Dem explodiert am Anfang seine Laserkanone, weil da denkst du dann auch im ersten Moment, Hauptwaffe aktiviert, Ziel anvisiert und denkst, oh scheiße, jetzt schießt der hier mit der Laserkanone auf mich, was soll ich denn da machen? Und in dem Moment explodiert die dann und dann muss er in den Nahkampf gehen und dann haut man quasi auf seine Beine. Aber das ist eigentlich ein klassischer Mech und dann später sind es aber eher wirkliche Arbeitsgeräte, die halt umprogrammiert sind und böse sind, so ein bisschen wie bei, wie heißt der Stephen King Buch, Rem oder ich, wo diese Trucks verrückt werden. Das finde ich hat was. Also das ist irgendwie
ja,
was.
Ja, und die sind auch wahnsinnig kreativ. Also es sind nicht einfach immer nur irgendwelche Roboter, die auf dich zustampfen, sondern es gibt dann auch zum Beispiel so Bosse, die bestehen, wo der ganze Level im Endeffekt so zu einem Boss wird. Also wo du auf so einer, mit so Fließbändern und dann überall sind so Schweißgeräte und das ist so fantastisch, diese Kreativität, die in diese Bosse dann auch gesteckt haben und in das ganze Level-Design. Also das hat mich total angesprochen. Wie gesagt, es ist ziemlich Geschmackssache, aber ich war einigermaßen übersättigt. Ich fand, Nioh hat es noch ganz gut hingekriegt durch diesen japanischen Folklore-Charakter, da auch sehr viel aus der mystischen Atmosphäre rauszuziehen und mit diesen Geistern und so weiter. Das hat mich dann auch gebockt. Aber so gerade das Vorgängerspiel, zum Beispiel Lords of the Fallen, hat mich überhaupt nicht angemacht. Das war so, wie gesagt, ich habe es nicht viel gespielt, ich habe nur mal ganz kurz reingespielt, aber das hat mich so, oh Gott, schon wieder Fantasy und Ritter und Dämonen und ugh. Ja, und das war mir zu nah dran an dem, was Dark Souls und Bloodborne und so schon gut machen. Deswegen finde ich das die absolut richtige Entscheidung zu sagen, wir gehen einfach mal in ein komplett anderes Setting und nutzen dieses Setting dann aber auch komplett aus und dann kämpfst du halt nicht gegen einen Riesen, gegen einen Dämon oder gegen auch was auch immer, sondern du kämpfst halt wirklich gegen eine Maschine, die dann halt auch einfach dich zermalmt im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und riesige Schraubstöcke nach dir schwingt und greift und wie du schon gesagt hast, so ein riesiger Baggerarm einfach auf dich runterknallt. Warum denn nicht? Also ich finde es großartig, total erfrischend.
Ja, kann ich mich nur anschließen, allgemein. Also ich kann dieses Spiel nur empfehlen. Ich finde, das Einzige, was gegen dieses Spiel sprechen kann, sind nur zwei Sachen. Nämlich, wie du schon gesagt hast, wenn man das Setting nicht mag, was vollkommen legitim ist, ist einfach eine Geschmackssache. Wenn einem das nicht gefällt, dann braucht man da nicht rangehen. Und wenn man allgemein diese Art von Spiel nicht mag, dann braucht man da auch nicht rangehen. Das ist, ich brauche kein Tennisspiel mir zu besorgen. Das könnte das beste Tennisspiel der Welt sein. Das würde ich nicht, gibt mir nichts. Oder irgendwie FIFA oder so. Das kann das beste FIFA der Welt sein. Das ist für mich vollkommen egal. Also wenn man diese Art von Spiel nicht mag.
Aber würdest du sagen, es ist ein guter Einstieg? Also Nioh zum Beispiel ist ja schon auch sehr komplex und schwer auch. Also das hat aber bei mir ganz gut funktioniert, ohne diese riesen Dark Souls-Erfahrung. Also ich finde, man muss nicht jetzt Dark Souls 1 bis 3 und Bloodborne und Co. durchgespielt haben, um sich an The Search zu trauen. Nee, sondern man kann damit auch gut anfangen, ja, weil es halt komplett für sich steht, oder?
Ja, finde ich auch. Also, aber ich muss auch gestehen, ich fand auch Nioh, finde ich, leichter als die Souls- oder Bloodborne-Spiele. Sie brauchen nur alle diese Art von Spielen, und das gilt auch für The Search, brauchen einfach ein bisschen Eingewöhnung. Also man muss am Anfang so 2-3 Stunden investieren, bis man die Systeme durchschaut, bis man auch die ersten Module zum Beispiel bekommt, um bestimmte Gameplay-Mechaniken zu umgehen. Nämlich bis man das Modul bekommt, womit man dann Energie, also Kampfenergie in Lebensenergie wieder umwandeln kann. Und das ist zum Beispiel ein totaler Gamechanger für mich gewesen. So habe ich halt dann den ersten Boss verhältnismäßig problemlos erledigen können, weil ich einfach wusste, okay, ich muss nur oft genug an ihn ran und ihn ein paar Mal hauen. Und selbst wenn er mich erwischt, ich kann die Energie, die ich durch das Schlagen gekriegt habe, nehmen, um mich wieder zu heilen. Und also da muss man vielleicht ein bisschen Geduld am Anfang haben. Aber insgesamt finde ich es schon eher in diesem Spektrum von Spielen ein anfängergemäßeres Spiel, würde ich tatsächlich sagen.
Im Gesamtkontext vielleicht schon, weil, also, aber auch nur durch den Faktor, es ist schon schwer. Also da braucht man nicht drum herum zu kommen, rusht da nicht durch. Aber man hat halt mehr Möglichkeiten, den Schweregrad an seinen eigenen Spielstil anzupassen, als wenn man jetzt eine feste Klasse hat. Das ist definitiv so. Ja. Also es macht auch Spaß. Also ich finde es echt toll. Ganz kurz zur PC. Ich habe es mal mit Maus und Tastatur probiert. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte, aber es geht.
Ich würde trotzdem jedem empfehlen, das mit dem Gamepad zu spielen. Das sind so klassische Gamepad-Spiele. Es gibt einfach bestimmte Art von Spielen, die sind fürs Gamepad gemacht. Und da braucht mir jetzt auch keiner wieder mit Maus und Tastatur ist immer best. Nein, tut mir leid, ist nicht immer best.
Also allein das Auswählen von den Gliedmaßen funktioniert mit Mausrad. Das fand ich total unintuitiv, weil man dann so halt so durchblättert durch die Gliedmaßen. Ansonsten zeigst du halt mit dem Analogstick einfach drauf und auch die ganze Tastenbelegung. Also es funktioniert, man muss nicht irgendwie einen Beta-Patch installieren, wie das bei dem ersten Dark Souls, glaube ich, irgendwie war oder so. Also zumindest implementiert und es sieht auch echt toll aus. Also wie du schon gesagt hast, die Blur-Effekte und man hat so einen Verwischeffekt, wenn man dann zuschlägt und so weiter, kann man natürlich auch alles deaktivieren. Aber ist eine gute PC-Version geworden. Also man merkt, dass das ein starker PC-Entwickler ist und kein irgendwie halbherziger Konsolenport geworden ist. Ja.
Ganz kurz ein Detail noch, jetzt nicht unbedingt zu den Optionen, die man speziell am PC einstellen kann, sondern eher allgemein zu den Optionen. Was ich sehr angenehm finde, ist, dass man verhältnismäßig viel Kontrolle über die Bildschirmanzeigen hat. Also man kann sich einstellen, ob zum Beispiel das Auswählen von den Gliedmaßen, ob das immer angewählt bleiben soll oder ob das manuell die ganze Zeit gesteuert werden soll und auch, ob zum Beispiel angezeigt wird, was du gerade anvisierst, wie lange diese Körperteile aufleuchten sollen, ob da ein Symbol sein soll oder nicht. Man kann wirklich viel so an diesen kleinen Bildschirmanzeigen drehen und ich finde sowas immer sehr, sehr schön. Es gibt sogar eine Option, die das Spiel so ein bisschen verlangsamt in dem Moment, wo man zuschlägt. Also es ist wie so ein Mini-Slowdown. Der ist sehr, sehr subtil. Und ich habe den am Anfang immer angehabt, also gerade in der Preview-Version, die ich gespielt habe. Und habe es jetzt dann aber in der normalen Testversion ausgehabt die ganze Zeit, wodurch es noch mal ein bisschen schneller war. Aber zum Anfang, zum Gewöhnen, war es zum Beispiel eine super Hilfe. Und diese ganzen kleinen Sachen finde ich cool, dass das geht, dass man das alles an- und ausmachen kann.
Also sehr zu empfehlen, PC, Xbox One und PlayStation 4, The Search von Deck 13 erscheint genau heute. Heute ist auch das Embargo zu Ende, jetzt um 9 Uhr. Wer noch mehr lesen möchte, ich habe auch den Test für die GameStar geschrieben oder auf GamePro.de gibt's den auch, GameStar.de und GamePro.de. Da gibt's dann auch noch mal ein paar Meinungskästen von den Kollegen. Ja, und bei dir gibt's, glaube ich, auch noch ein paar Videos, gell? Du hast das auch Videos dazu gemacht.
Ich habe das Testvideo anhand deines Tests quasi gebaut. Ich bin ja noch nicht komplett durch, aber ich habe halt quasi deinen Test als Grundlage genommen und da das Testvideo gebaut, das auch
auf Videos bei GameTube auch oder machst du es auf deinem Kanal?
Nee, bei GameTube, da haben wir keine Zeit für. Also wir spielen ja immer noch ein bisschen Nio, wenn wir mal die Zeit finden. Ich habe es bei mir auf dem Kanal gespielt, weil ich es einfach irgendwie total geil fand. Ich mochte es halt das Setting total und ich war so neugierig gewesen. Und wir hatten ja auch die Entwickler zu Besuch da und dann war ich einfach so drin, dass ich es halt unbedingt spielen wollte.
Ja, wäre auch ein guter Kandidat gewesen für einen deutschen Videospielpreis, gell? Nur mal so am Rand.
Ja, ja, aber muss das könnte doch dann nächstes Jahr.
Ach, wir müssen ja, ich weiß gar nicht, aber es waren ja auch nicht alle anderen Spiele so komplett fertig.
Also. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings nicht. Also wenn das nächstes Jahr nichts bekommt,
dann wäre es dieses Jahr gewesen, aber ich bin mir halt gar nicht sicher, ob das überhaupt eingereicht wurde. Das weiß ich nicht.
Kann
ich
also nicht das müsste, können wir ja mal klären. Wenn dann im nächsten auf jeden Fall dabei sein, wenn es nichts bekommt, dann muss man sich ein bisschen fragen, welches andere deutsche Spiel erreicht denn diese AAA-Produktion im klassischen Spielebereich aktuell?
Aber mal ehrlich, oder? Das kann sich absolut messen. Ist ein absolutes Vorzeigespiel aus Deutschland.
Absolut. Das ist eine AAA-Produktion in ihrer Qualität. Und bringt auch einfach den deutschen Spielemarkt wirklich mal wieder ein bisschen in den Spotlight. Also so eine Produktion, in der auch der optischen, der technischen Qualität, ich meine, wir haben noch ein Dreadnought, was mit sehr, sehr vielen Leuten entwickeln wird, über 200 insgesamt bei Publisher und Entwickler und auch gut aussieht, aber natürlich einen ganz anderen Ansatz hat. Aber so das klassische Singleplayer-Spiel in der Qualität, da fallen mir so viele Projekte in Deutschland momentan gar nicht ein, die da auch nur ansatzweise mithalten können. Also Deck 13 ist da unglaublich weit vorne und ich bin total gespannt, was die als nächstes machen. Also ich hoffe, das geht gut für sie weiter.
Ja, ich hoffe, dass es ein kommerzieller Erfolg auch wird, weil das tut dem Genre auch absolut gut und dem deutschen Entwicklermarkt sowieso. Aber an der Stelle noch kurz zu erwähnen, weil du gesagt hast, Singleplayer-Kampagne, es ist auch komplett Singleplayer. Also so dieses klassische sich gegenseitig besuchen gibt's hier nicht. Nee, also es gibt keinen
Multiplayer-Modus
und auch keinen Besuchermodus.
Wird auch nicht kommen, irgendwie in Form von DLCs oder so. Bin gespannt, was an DLCs noch kommt. Also von mir aus mehr davon. Und gleich The Search 2 hinterher, kein Problem.
Genau, dann sind wir uns ja einig. Also geht's raus und kauft The Search von Deck 13. Ich danke dir für den Besuch.
Und, ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung.
Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und wir sind gerade momentan aus bei den iTunes-Charts runtergerutscht. Da könnt ihr doch was dagegen tun, indem ihr mal da vorbeischaut und ein Sterne-Review hinterlasst, dass wir wieder ein bisschen mehr Sichtbarkeit dort bekommen. Das ist mir just heute aufgefallen. Also geht's raus, bewertet uns und dann spielt The Search weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.